Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Und ich sage herzlich willkommen. Ein flirrender Sommer, warmes, gleißendes Licht und eine kleine Familie, die sich auf den Urlaub vorbereitet. So beginnt Everytime der österreichischen Regisseurin Sandra Wollner. Der Film übrigens, der im Mai in Cannes den Hauptpreis der Sektion En Sortant Regard gewonnen hat und das als erster deutschsprachiger Film überhaupt. Sandra Wollner erzählt von Ella, einer alleinerziehenden Mutter, die mit ihren beiden Töchtern Jessie und Melly in Berlin lebt, und kurz vor dem Sommerurlaub, da geht die ältere der beiden, Jessie, mit ihrem Freund Lux aus und stirbt bei einem Unglück. Die Zurückgebliebenen müssen lernen, mit dieser Lücke jetzt zu leben. Ella, die kleine Melly und der junge Lux, dem viele die Schuld am Tod geben, was dieser immer wieder zu spüren bekommt.
Du bist mit Jessie auf die Schule gegangen? Ja. Du hast jetzt Abitur?
Ja, also noch nicht ganz. Ich weiß noch nicht, was ich machen will.
Also Jessie hätte jetzt Abitur gemacht.
Ach, ja. Na was denn? Stimmt doch, oder?
Ja, Eva.
Das klingt zunächst nach einer tragischen, klassischen Trauergeschichte. Doch der Film driftet schnell ins Surreale. Seltsame Dinge geschehen. Die Sonne geht nicht mehr unter, sie nimmt die Form eines Pixels an. Und vielleicht kehrt ja die tote Jessie zurück. Und wie Sandra Wollner das alles inszeniert, sehr still, sehr tastend, das ist für mich großes, überraschendes Kino, getragen von einer wirklich überwältigenden Birgit Minichmayr in der Rolle der Ella. Ich erinnere mich an die Preisverleihung, dann waren sie auf der Bühne, haben eine wunderschöne Rede gesagt und ich habe mir was notiert. Man solle an den schrägen, seltsamen Gedanken festhalten, auch an denen, die erstmal sinnlos wirken. Welcher schräge Gedanke stand denn am Anfang von Everytime?
Da standen, glaube ich, mehrere Gedanken und ich glaube, mir geht es eher um, also es war nicht so ein Gedanke, der diesen Film geprägt hat, sondern mir geht es eher darum, sehr oft ist es so, dass gerade in Drehbüchern verlangt wird, dass eine gewisse Nachvollziehbarkeit da ist. Das ist auch logisch, weil wir quasi, man liest das dann und dann kann man ja nur an den Figuren sich entlang handeln. Oftmals passiert aber etwas, was interessant ist und was nicht gleich nachvollziehbar ist. Und ich habe das Gefühl, man muss rausfinden, welche dieser Unnachvollziehbarkeiten denn schützenswert sind. Und dass wir sie nicht gleich in die Tonne treten, nur weil ein Außen vielleicht sagt, oh, das habe ich aber nicht verstanden, wie diese Figur hier reagiert oder wo das jetzt plötzlich herkommt, sondern dass man ganz, ganz konsequent und präzise daran arbeiten muss, warum ein Teil vielleicht schützenswert ist.
Und wenn wir das konkret machen, jetzt an Everytime, welche Ideen flossen ein jetzt am Ende in die eigentliche Geschichte des Films?
Ich würde sagen, das war tatsächlich so, ich hatte den Wunsch, formal einen sehr geerdeten Film zu machen, der eine durch grandiose SchauspielerInnen eine beinahe dokumentarische Qualität hat, sage ich mal. Und wir Menschen zusehen in ihren Alltäglichkeiten, obwohl etwas so Großes und Unaussprechliches sozusagen passiert ist. Und das, was mich interessiert hat, war, das so allmählich zu shiften, wie wenn man vielleicht in einem Murakami-Buch, in dem man sich sehr geerdet aufgehoben fühlt, plötzlich um die Ecke geht und plötzlich auf sprechende Wesen trifft, plötzlich auf Dinge trifft, die nicht mehr ganz so real sind. Und das hat mich interessiert. Also kein magischer Realismus in dem Sinne, sondern etwas, was wir vielleicht in unseren Träumen verarbeiten, etwas, was unausgesprochen an die Oberfläche kommt und genau.
Es nimmt aber einen ganz konkreten Anfang, also beginnen wir vielleicht in der Realität, bevor wir dann in den Shift gehen. Also wir lernen eine Familie kennen, alleinerziehende Mutter in Berlin, zwei Töchter, einfache Verhältnisse. Man spürt sofort aber das Leben in dieser Familie, wenn wir sie kennenlernen. Was ist das für eine Familie, die wir da sehen?
Ich denke, es ist eine ganz normale Familie. Es ist so, wir sehen eine Mutter mit ihren zwei Töchtern, die doch einen größeren Altersunterschied haben. Und die Mutter lebt alleinerziehend. Es gibt einen Vater, der ist auch da, aber nicht sehr präsent. In diesem Film sehen wir ihn nur ein einziges Mal. Und wir sehen eine Familie, die, eine Mutter, die das komplette Chaos organisiert, die während sich die Kinder streiten, versucht noch den Flug zu organisieren vom nächsten Tag, weil da was schiefgelaufen ist, die sozusagen in der Warteschleife hängt. Ich glaube, etwas, was vor allem Mütter oder Eltern sehr gut kennen, dass man nebenbei immer am Organisieren ist und das Gekrakel von zwei Geschwistern, die sozusagen sich um ihren Platz im Leben oder im Zimmer streiten. Ich glaube, es ist eine sehr durchschnittliche Familie, eine alleinerziehende Mutter.
Dann passiert aber eine Tragödie, etwas Undurchschnittliches. Jessie, die ältere der beiden, nach einer Partynacht bei einem Unfall stirbt sie. Diese Sequenz lässt mich nicht los, seitdem ich sie das erste Mal gesehen habe, weil sie, wie ich finde, etwas Unfassbares zusammenbringt. Zum einen diese absolute Schönheit des Berliner Sommers und auf der anderen Seite eben den Tod. Ja, und dadurch wirkt sie auch so surreal. Ist das dieser Moment, wo der Shift eigentlich beginnt? Wie ist diese Szene, diese Sequenz ist es eigentlich, ja, entstanden?
Ja, eigentlich beginnt es genau dort, das stimmt natürlich. Also wir sehen, ich glaube, es ist so ein Gefühl, das wir alle kennen. Wir kennen alle, egal ob wir in einem Club waren oder in einer Bar oder auf einer Party bei jemandem. Und dann gibt es irgendwann immer den Moment in all unseren Leben, wo wir auf ein Hochhausdach steigen und den Sonnenaufgang sehen. Und jedes Mal machen wir ein Foto davon und jedes Mal scheitern wir daran, weil das Gefühl viel größer ist, die Sonne viel epischer aussieht, als wir es auf unseren Telefonen oder auch auf der Kamera festhalten können. Mir ging es zumindest so. Und empirisch kann ich sagen, auch in meinem Umfeld sehen diese Bilder meistens so aus. Und das heißt, dieses Lebensgefühl ist etwas, das wir, glaube ich, alle in uns tragen. Und nun ist es in dem Fall so speziell, dass Jessie sich rausgeschlichen hat mit ihrem Freund und die haben offenbar noch was genommen. Wir wissen nicht genau, was das ist, das wird nie weiter erläutert. Wir merken nur, offenbar haben sie Drogen genommen sozusagen. Und als sie auf diesem Dach steht und gebannt von der Sonne, wie wir das eben so oft sehen, passiert ein Shift in der Perspektive, der vielleicht darauf verweist, dass es wie eine außerkörperliche Bewegung ist, dass sie sich plötzlich wie selbst sieht, oder verweist es darauf, dass die Welt sie plötzlich sieht. Und eigentlich ist es genau in diesem Moment, wo eine leichte Irritation, ein Bruch passiert, der schon ganz sanft an das heranführen soll, was sozusagen ganz am Ende in diesem Film passiert.
Man fragt sich immer wieder bei Everytime, wer guckt hier gerade diese Szene, wer betrachtet das gerade von außen? Wie haben Sie das eigentlich mit Ihrem Kameramann Gregory Oak zusammen erarbeitet, der diesen Kultfilm After Sun mit Paul Mescal gedreht hat? Auch ein Film über Erinnerung, Urlaub und den Verlust.
Ja, tatsächlich war es so, dass diese Perspektive bereits im Schreiben für mich da war. Das ist auch etwas, was in meinem Ich habe bisher, ist jetzt mein dritter Film, in all den drei Filmen passiert ein ähnlicher Moment, sage ich mal auf diese Weise. Und natürlich haben wir aber, ich habe Gregory kennengelernt, ich habe After Sun gesehen, ich fand ihn grandios. Und ich hatte das Gefühl, ich spüre eine Haltung hinter diesen Bildern und ich hatte das Gefühl, die Personen, die das gemacht haben, könnten vielleicht ähnliche Ansätze zum Kino haben. Und dann haben wir uns getroffen und ja, wir haben erkannt, dass wir da gut zusammenarbeiten können. Und er hatte einen ganz entscheidenden Einfluss auf diesen gesamten Film, vor allem auch auf das Buch, würde ich sagen, tatsächlich.
Also eine Wahlverwandtschaft, kann man sagen.
Eine Wahlverwandtschaft, durch die Sonne vielleicht und durch die Trauer und ja.
Danach beginnt der Film ja zu springen. Es finden drei neue Menschen zusammen. Lux, der Freund von Jessie, dann die Mutter mit ihrer noch kleinen Tochter. Das ist auch eine Art Wahlverwandtschaft, die da passiert. Und auffällig ist, Ihr Film zeigt ja nicht alles, keine Beerdigung, den Zusammenbruch nicht. Wir sind plötzlich ein Jahr später. Warum haben Sie diese unmittelbare Trauer ausgespart?
Es schien mir nicht darstellbar. Ich hatte das Gefühl, es gab Versionen, in denen ich das geschrieben habe und ich fand es nicht aushaltbar. Ich konnte das nicht, ich wollte es nicht sehen. Und ich hatte das Gefühl, ich pack's lieber in das Schwarz, das wir sehen, bevor wir in diesem Jahr ankommen. Und ich hatte das Gefühl, dieses Schwarz transportiert mehr, wie vielleicht Chris Marker in Saint-Soleil sagt, if you can't see their happiness, they at least can see their black. Ich habe gedacht, ich packe es da rein. Und erst als ich da angekommen bin, als ich dachte, aha, natürlich wird es so gewesen sein, dass diese Figur Ella eine Zeit hatte, in der absolut nichts ging, in der sie auf der Couch lag, in der sie Hilfe benötigte, um sich um Melly zu kümmern, ihre jüngere Tochter. Aber irgendwann, da sie eben eine alleinerziehende Mutter ist, da sie ein jüngeres Kind hat, musste sie quasi aufstehen und hatte gar keine andere Wahl. Sie hatte keine Möglichkeit, sich dieser Trauer sozusagen hinzugeben. Das ist ein schwieriges Wort, weil sie einen ja überkommt. Und ja. Genau. Und erst als ich da ankam, als das Leben wieder weitergehen musste, fühlte es sich richtig an. Und sozusagen sehen wir eine Mutter, die nun ein Jahr später das Gleiche tut wie vorher. Die ist am Telefon, versucht zu organisieren und lebt ihren Alltag. Jetzt gehen sie mit ihrer jüngeren Tochter, sie reden über das Abendessen, so wie vorher sie mit ihren beiden Töchtern gegangen ist und darüber verhandelt, was es heute zum Abendessen gibt und ob es wieder Spaghetti sind oder was auch sonst noch.
Das ist eigentlich die Brutalität des Alltags, die eigentlich nicht stattfinden darf, wenn man trauert.
Ja, genau. Und ich glaube, diese Momente haben mich mehr interessiert als die großen Ausbrüche. Das gibt es auch in diesem Film, aber ich würde mal sagen, sehr limitiert im Vergleich. Das hat mich mehr interessiert.
Ich spreche weiterhin mit der Regisseurin Sandra Wollner über ihren, wie ich finde, ausgezeichneten dritten Spielfilm Everytime, der Donnerstag in die deutschen Kinos kommt. Ihr Film hat mich etwas Grundsätzliches noch gefragt. Also was kann das Kino eigentlich über Trauer erzählen, was Romane oder Theaterstücke oder auch Musikstücke vielleicht nicht können? Und ich dachte mir, hat das vielleicht etwas mit der Zeit zu tun? Ist das Kino vielleicht deshalb die Trauerkunst schlechthin?
Ich bin gar nicht davon überzeugt, dass es das besser kann als ein Roman oder ein Stück Musik, weil in einem Roman wir ja ähnliche Mechanismen haben können, um uns in der Zeit zu halten. Und was Kino eher schafft als ein Roman, ist sozusagen unmittelbar das abzubilden, was sich die Autorinnen durch den Kopf gehen lassen haben. Das Buch ist da ja wesentlich freier, weil es immer zulässt, dass eigene Bilder entstehen. Und im Kino entstehen hoffentlich im Nachklang eigene Bilder oder es entstehen Assoziationen zwischen diesen Bildern. Das ist der Freiraum, den wir im Kino sozusagen schaffen können, der in der Literatur sowieso da ist, weil ein Satz beschrieben, die Sonne ist nicht mehr untergegangen, wird in jedem etwas anderes evozieren, als wir es quasi im Kino schaffen. Wir können nur daran arbeiten, das noch freier und weiter aufzuladen. Insofern weiß ich nicht, ob es besser ist. Was mich schon interessiert hat, war, wir sprechen ja sehr oft, wenn es um Trauer geht, um spezielle Phasen. Und oft wird so getan, als würden diese 5, 7 oder 17, je nachdem, welches Modell man da betrachtet, Phasen so ganz ordentlich und nacheinander passieren. Und das, was mich interessiert hat, war ein Chaos, das sozusagen sich über die ganze Zeit verbreitet. Das ist so, im gleichen Moment kann ich trauern und akzeptieren und ich kann wütend sein. Und das fand ich tatsächlich spannend. Für die Figuren bedeutet das, wir sehen eine Mutter und einen Jungen, der Junge, der vermeintlich daran schuld ist, dass ihre Tochter gestorben ist. Und diese Mutter alle diese Figuren versuchen, das Richtige zu tun. Auf eine Weise gibt sie ihm natürlich die Schuld. Gleichzeitig weiß sie aber, dass er ja nichts dafür kann, dass er nicht derjenige war, der wirklich sie dazu gebracht hat, zu diesem schrecklichen Unfall. Und ich glaube, in unser aller Leben ist das etwas, was wir sehr gut kennen, dass wir uns in solchen Paradoxen aufhalten müssen, dass wir gleichzeitig das eine und das Gegenteil aushalten müssen. Hm. Und das hat mich interessiert.
Neben der Trauer ist dadurch ja auch der Moment der Erinnerung vielleicht auch zentral für die Menschen. Jesse ist zwar weg, aber es wird ja irgendwie versucht, Jesse wiederzuholen oder das Bild von ihr wiederzuholen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich habe das Gefühl, sie erfinden einen Menschen, der verloren gegangen ist. Ist das tröstlich oder unheimlich?
Ist es beides, oder? Und tun wir das nicht immer, dass wir einen Menschen erfinden, der verloren gegangen ist, auf eine Weise? Und natürlich, ich glaube schon, dass das jetzt was anderes ist als vor 50 Jahren. Vor 50 Jahren hatten wir vielleicht oder auch noch vor 30 Jahren, hatten wir vielleicht eine kleine Schachtel, in der waren die Fotos oder ein Fotoalbum. Man musste sie aktiv aus dem Regal nehmen oder man hat ein Foto an der Wand hängen oder auch sehr viele. Aber jetzt haben wir quasi diese Telefone, kleine Grabsteine, Grabgräber eigentlich, in denen wir permanent auf allen Medien von diesen Fotos umgeben sind. Wenn heute jemand geht, hinterlässt er so viele Spuren, dass sie eigentlich fast noch präsenter sind, scheint mir. Und das fand ich ein interessantes Phänomen.
Ist das aber nicht ein Phänomen und ein Thema, das sich durch alle ihre Spielfilme zieht, von das unmögliche Bild, wo ein Mädchen ja in Super-8-Aufnahmen ihre Familie in den 50ern filmt und irgendwann wissen wir nicht, wann ist Erinnerung richtig und wann ist sie falsch, das Androidenmädchen in The Trouble of Being Born, das sich eigentlich an jemanden erinnert, den es gar nicht gibt, nicht wahr? Und jetzt Everytime haben wir ja gerade besprochen. Woher kommt diese Sehnsucht bei Ihnen?
Ich denke, als geistige Wesen sozusagen, die wir durch diese Welt laufen, sind Erinnerungen und Vorstellungen ein ganz großer Teil unseres Seins und sind quasi, es gibt uns die Möglichkeit, jemand anderer zu sein oder genau die Person zu sein, die wir sind. Und sie sind so ein immenser Teil unserer Identität, dass ich es einfach spannend finde. Und natürlich ist sozusagen das Kino und das Festhalten von Bildern und von Momenten immer ein Aufbegehren gegen die Vergänglichkeit. Und das ist Kino natürlich auch. Und dieses Metathema schwebt in all meinen Filmen.
Everytime ist aber noch mehr, wie ich finde, ein Film über Licht, über das Licht frühmorgens, über das Licht dann mittags, kann man sagen. Nicht umsonst heißt der Freund Lux, glaube ich, das ist ein sehr sprechender Name. Gibt es da eigentlich auch filmische Vorbilder mit Arbeiten mit Licht? Ich dachte an Eric Rohmer vielleicht, das grüne Leuchten, das da so ein bisschen mitschwingt. Wie positioniert sich Everytime da in dem Malen mit Licht in der Filmgeschichte?
Das ist auch fantastisch. Tatsächlich, das grüne Leuchten war ein Vorbild, zumindest fürs Poster, muss ich sagen. Und sonst war es tatsächlich eher so, dass wir gar nicht so bewusst über Vorbilder gesprochen haben, sondern versucht haben, an den Locations direkt zu besprechen, welches Licht finden wir an dieser Stelle interessant. Dass das Licht wichtig wird, war von Anfang an klar. Es ist so, ein weiterer Protagonist dieses Films ist die Sonne, die über dem Himmel hängt. Es ist das letzte Foto, das Jesse gemacht hat, von dem, wie ich vorher meinte, wir sind auf der Party und dann sehen wir, das ist diese Sonne. Und die Sonne hängt 50 Meter über dem Meer. Und ein Gedanke, der mich da angetrieben hat, war, aha, wenn es der letzte Moment war, den sie wahrgenommen hat, dann bleibt der auf eine Weise für die Ewigkeit und auf eine Weise bleibt sie für sie stehen, diese Sonne. Und ob sie dabei dann aufgeht oder untergeht, macht im Ende keinen Unterschied, wenn es ein Moment ist, in dem sie sozusagen 50 Meter über dem Meer hängt.
Wir sehen ja auf dem wunderschönen Plakat, das Sie schon erwähnt haben, die Sonne als Pixel. Und das führt mich zu einer Handlungslinie im Film, über die ich noch reden möchte, denn Jessie, die spielt vor ihrem Tod eines dieser Sandbox-Spiele, also ein Computerspiel, gebaut so aus gleichförmigen Klötzchen. Das hat auch etwas Beunruhigendes, fand ich, auch Unheimliches. Später spielt ihre Schwester das. Da kommt die ganze Frage der Simulation irgendwie mit rein. Warum war Ihnen das wichtig?
Ja, also einerseits fand ich diese Spiele tatsächlich faszinierend. Ich hatte auch eines dieser Sandbox-Games. Es gibt ja ein sehr bekanntes und dann gibt es aber viele Ableger. Wir haben einen tollen dieser Ableger bekommen und habe dieses Spiel selber gespielt und ich fand es auch merkwürdig, unheimlich auf eine Weise und aber auch beruhigend gleichzeitig, mich in einer Welt aufzuhalten, in der der kleinste Partikel sozusagen immer sichtbar ist. Alles besteht aus diesen kleinen Würfelchen und es hatte natürlich einen tollen Ambient-Soundtrack. Und auf eine Weise hatte das was sehr Meditatives. Es schien mir der Figur passend, dass die alle das Sandbox-Game spielen. Und ich hatte ja schon das Gefühl, dadurch, dass, wie bereits gesagt, ich mich immer an dem reibe, wie wir Menschen als geistige Wesen durch die Welt laufen, unsere eigenen Fiktionen, unser eigenes geistiges Dasein immer mit uns tragen, war klar, dass es eine Verschmelzung geben wird, dieser Momente. Und das fand ich sozusagen an dieser Stelle einfach passend. Gleichzeitig ist es so, wie wir ein Computerspiel betrachten, so scheint mir manchmal, betrachtet das Universum unser Dasein. Denn für die Sonne selbst scheint es keinen Unterschied zu machen, ob ein Teenager vom Dach fällt oder ob in einem Sandbox-Game jemand über einen Klippe stürzt. Oder
es klopft trotzdem nochmal Matrix an, nicht wahr, bei der ganzen Geschichte. Reden wir über Birgit Minichmayr, nicht weil sie die Mutter spielt, sondern wie sie sie spielt. Und auf der anderen Seite dachte ich mir, die Kinder und Jugendlichen im Film, die haben eine andere Art von Sicht auf die Dinge. Die reden anders über die Dinge. Birgit Minichmayrs Perspektive ist eine, wo, glaube ich, das Publikum am schnellsten erstmal sich anschließen kann. Und man kennt Birgit Minichmayr natürlich aus dem Kino, aus dem Theater, aber dort immer so als Wortmaschine, als Frau, die Räume sprengt. Hier ist sie das Gegenteil. Leise, ich hatte das Gefühl, fast durchsichtig und verhalten. Wie haben Sie mit ihr diese Mutter erarbeitet? Oder muss man mit jemandem wie Minichmayr nicht viel arbeiten?
Nein, das muss man nicht. Also ich bin so dankbar, dass Birgit diese Rolle angenommen hat und ich finde es grandios. Ich finde tatsächlich, dass sie eine der Schauspielerinnen ist, die, ja, sie beherrscht das Wort, aber sie beherrscht in aller Präzision ganz genau, was sie von sich zeigen möchte und was das sein muss, um eine Emotion auszulösen. Und hier war es wichtig, sie selbst hat vor allem, hat sie mir auch immer gesagt, Bücher dazu gelesen von zwei Autorinnen, die selbst einen großen Verlust hatten. Das war ihr Anker darin, um sich darin aufzuhalten. Und unsere gemeinsame Arbeit bestand eher darin, dass ich denke, eigentlich habe ich versucht, nur einen Raum zu schaffen, in dem das so weit möglich ist. Und wir haben zusammengearbeitet natürlich, was den Text angeht. Und Birgit hat ihren Sensor dafür, wenn etwas schief ist, sage ich mal. Und genau, sie hat einfach eine Qualität. Also eine Szene, die es von Anfang an gab und die ich im Buch bereits hatte, vor Jahren, auch als das Buch noch ein bisschen anders war, war dieser Moment einer Mutter, die auf der Couch liegt und hört, wie ihr Kind zurückkommt, sozusagen. Ihr verlorenes Kind. Und als wir das das gedreht haben, was so, wir haben ja immer mit einer langen Linse gedreht, oder nicht immer, wir hatten immer eine dabei, weil wir quasi eine Szene hatten, die wir von einem Hausdach zum anderen, also beinahe einen Kilometer Entfernung gedreht haben. Und jetzt war es so, dass diese Zooms in dem Buch schon wichtig waren. Als wir über diesen Moment gedreht haben, war Gregory Oak, stand neben mir und meinte, ach, vielleicht sollten wir doch einen kleinen Zoom ausprobieren. Und wir haben das gemacht und wir fahren auf hier, das waren 8 Minuten gegen dieser Zoom. Im Film ist er nicht ganz so lange. Und es hat sich etwas aufgetan, was für mich einfach magisch war. Also alles, es wurde wahnsinnig still am Set, auch unten. Man hat immer so ein Video-Village, wo quasi Leute dann sitzen und eigentlich beschäftigt sind mit anderen Dingen. Später wurde mir gesagt, die sind alle zusammengekommen, haben oft gebannt auf diesen Monitor geschaut, weil so viel passiert in Birgits Gesicht, ohne dass viel passiert. Sie hört einfach nur zu und das war so magisch. Und in dem Moment wusste ich, dass egal, wo wir jetzt noch hinlaufen, für diesen Moment habe ich diesen Film gemacht. Und ja, das war einfach nur durch sie möglich.
Lassen Sie eigentlich viel laufen als Regisseurin am Set? Sie haben ja auch gerade gesagt, Räume schaffen. Sie arbeiten ja auch viel mit Kindern. Das ist ja nicht zum ersten Mal, wo auch so schwere Themen wie Tod, Drogen, Schuld irgendwie stattfinden. Ist das eine Balance? Muss man da viel mehr vorgeben?
Es ist so, dass in diesem Film, der war recht nahe am Buch, sage ich. Es sind Handlungsstränge und ein paar, also quasi Darstellerinnen, Szenen sind gekürzt worden, was daran lag, dass ich eher im Schnitt dann gemerkt habe, wir müssen uns da fokussieren auf die Beziehung zwischen Lux und Ella. An sich gibt's immer beides. Es gab Momente natürlich, die frei waren, die improvisiert waren, wie Melly fährt am Tempelhofer Feld auf ihren Rollerskates entlang und disst Lux, der versucht, auf seinem BMX ein bisschen was hinzubekommen. Das war aus ihr kommend, ihre Sprache. Gleichzeitig gab es ganz viel, was geschrieben war. Und gerade mit Kindern finde ich aber, ich hatte einen tollen Kindercoach, Julie Neuhaus, und in der Zusammenarbeit mit ihr natürlich, aber auch mit den Kindern selbst haben wir eigentlich bei den Proben, zum Beispiel, du sprichst eigentlich etwas an Tropical Island, es gibt eine Szene, wo die Kinder einfach Kinder sein können. Und das war eine Szene, die wir einfach in den Proben mit ihnen erarbeitet haben. Die hat sich in den Proben ergeben. Und dann haben wir quasi versucht, den Raum wieder herzustellen, um diese Szene wieder sein lassen zu dürfen, dass sie tatsächlich diese Authentizität hat, die, als würden sie das gerade erst erfinden, als würden sie gerade erst darüber sprechen.
Sandra Wollner, Regisseurin von Everytime. Zu sehen ist der Film ab Donnerstag in den deutschen Kinos. Schön, dass Sie weiterhin zuhören. In dieser Stunde geht es um den treuesten Begleiter des Menschen, um Tiere. Schon seit der Erfindung des Kinos drehen sich viele Filme um Tiere in Dokumentationen, Animationsfilmen, Spielfilmen. Tiere sind ohne Frage eines der beliebtesten Motive der Filmgeschichte und ein paar Facetten dieser Faszination, die beleuchten wir jetzt. Können Tiere uns eigentlich etwas über uns Menschen erzählen? Das Kino hat es immer wieder versucht und die schönsten dieser Filme schauen eben durch die Augen eines Tieres auf die, ja, Verkommenheit ist es meist, der Menschen. Genau in dieser Tradition steht ein Film, der Donnerstag in unsere Kinos kommt, Lebensansichten eines Huhns heißt er und kommt vom ungarischen Regisseur Georg Palfi. Jörg Taschmann hat mit ihm gesprochen und den Film über eine Henne gesehen, die aus der Legebatterie flieht und an der griechischen Küste strandet in einem heruntergekommenen Restaurant. Erstmal hallo Jörg.
Ja, hallo Patrick.
Jörg, mit Tieren drehen, das ist so eine Sache und gerade ein Huhn kann man ja schlecht Regie führen am Set. Was genau hat Georg Palfi mit diesen Lebensansichten eines Huhns vor?
Nun muss man vielleicht sagen, dass sich bei diesem Film von György Palfi so ein Kreis schließt. Der ist ja bekannt geworden im Jahr 2002, da war der 28, da hat er seinen Debütfilm gedreht, der hieß Huckler, das Dorf. Und das war ein Film ohne Dialoge, der eigentlich nur so ein Dorf beobachtet hat. Und da hat er uns eingelullt, wir haben Tiere gesehen und plötzlich gab es auch noch einen Mordfall, den die meisten gar nicht gesehen haben, weil er das so subtil inszeniert hatte. Und jetzt wiederum fangen wir an, es geht damit los, Nahaufnahme eines Huhns, was ein Ei so rausquetscht. Und das landet aber dann gleich auf einem Förderband, wir sind gleich in so einer Fabrik, tausende Küken. Und unter diesen gelben Küken ist dann so ein schwarzes. Und das wird unser Protagonist. Das hat auch keinen Namen, das ist immer nur das Huhn. Und es ist so ein bisschen ein Roadmovie, weil das haut dann ab. Es passieren auch ganz dramatische Sachen. Es wird zum Beispiel von einem Fuchs, über die Autobahn gejagt. Und Menschen kommen erst so ganz langsam in diesen Film hinein. Die verjagen immer dieses Huhn. Das landet dann, wie du es schon gesagt hast, in so einem abgelegenen griechischen Dorf. Und diese erste halbe Stunde ist wirklich rasant gefilmt. Das gibt auch für dem Film gab es wirklich einen Tiertrainer und 8 Hühner haben dieses Huhn gespielt. Und es gab sogar noch 3 Kaskadeurhühner, die die schwierigeren Szenen machen mussten, wie Palfi erzählt hat. Und ja, er hat uns erzählt, wie er sich das vorgestellt hat mit diesen Hühnern.
Also
zusammen mit meiner Stammautorin Zsófia Rutkai stellten wir uns beide vor, wie sich Hühner in gewissen Situationen verhalten würden. Als wir uns dann mit dem Kameramann Georgos Karvelas zusammensetzten, entwickelten wir das weiter. Wir erzählen ja eine Geschichte und versuchten uns dabei in die Hühner hineinzuversetzen und wollten verstehen, was ein Huhn alles tun könnte. Und dann sah es in der Praxis meist wirklich so aus, dass die Hühner vor der Kamera genau das machten, um was wir sie gebeten hatten. Und zusammen mit dem Kameramann hatten wir uns auch auf die richtigen Einstellungen vorbereitet und verlangten von den Hühnern auch nicht zu viel. Es kam wirklich nur ganz selten vor, dass der Tiertrainer uns sagte, das kann ein Huhn nicht.
Soweit also der Regisseur des Films. Jörg, man sitzt da im Film und denkt auch am Anfang erst so, ja, ein charmanter kleiner Tierfilm, vielleicht etwas für Kinder. Und dann zieht ja Palfi einem so ein bisschen den Boden unter den Füßen weg. Dann kippt plötzlich das alles. Dann sehen wir diese Abgründe der Menschen. Wie hart ist denn dieser Kippmoment?
Der ist schon ziemlich hart, weil es geht um Menschenschmuggel, es geht um illegale Flüchtlinge, es wird dann auch richtig tragisch und man ist dann schon auch so ein bisschen geschockt als Zuschauer, weil es geht um diesen alten Mann, der in so einem verlassenen Restaurant lebt, da ist auch seine Tochter, die hat so einen seltsamen Freund, der so ein Kleinkrimineller ist. Und was Palfi eben macht, der lullt uns zuerst ein mit diesen schönen Hühnerbildern, die ab und zu auch mal hochdramatisch sind. Aber diese harten Szenen, die kommen dann doch sehr, sehr überraschend. Aber ich finde, es ist ihm dann doch gelungen, das wiederum auf das Huhn zurückzuführen. Weil er verlässt ja diese Ebene nicht. Und es gelingt ihm, diese beiden Ebenen eigentlich ganz gut spielerisch zusammenzuführen. Man weiß natürlich nie, ob der erste Gedanke rational ist, aber es ist bei Filmen ein sehr seltener Glücksfall, wenn man so ganz instinktiv arbeiten kann. Dafür erhalte ich zu wenig Gelegenheiten, um Filme zu drehen, denn letztendlich ist jeder Film, vor allem Lebensansichten eines Huhns, sehr durchdacht. Leider hatte ich auch jede Menge Zeit dafür, mich gründlich mit diesem Film zu befassen. Gleichzeitig sage ich beim Dreh immer, dass das Regieführen eine sehr praktische Tätigkeit ist, denn am Ende entsteht zwar Kunst, aber diese Kunst basiert auf täglichen, völlig rationalen Entscheidungen.
Soweit also nochmal der Regisseur Palfi, Jörg, gedreht, wie gesagt, in Griechenland, finanziert auch quer durch Europa. Ist dieser Umweg jetzt reine Lust, um auch mal an der griechischen Küste drehen zu können? Ich habe jetzt aus der Antwort so ein bisschen rausgehört, da könnte auch Not dahinter gesteckt haben. Ich glaube, er wollte ihn eigentlich in Ungarn drehen, diesen Film, ne?
Er wollte auf jeden Fall mehr Filme in Ungarn drehen und es gab einen Präzedenzfall. Er wollte einen großen historischen Film drehen. Da war Andy Weiner noch damals der große Boss in Ungarn. Der Film ist ihm weggenommen worden. Dann hat er nochmal einen Science-Fiction-Film gedreht, aber eigentlich sehr, sehr wenig in den letzten Jahren gemacht. Und er bekam auch überhaupt keine Gelegenheit mehr, auch Gelder noch für seine Filme aus Ungarn direkt zu bekommen. Und dann hat er sich wirklich hingesetzt und gesagt, ich will unbedingt wieder drehen. Ich denke mir jetzt eine Geschichte aus und die muss universell sein, mit so wenig Dialogen wie möglich. Und deswegen sagt Palfi eigentlich, dieser Film hätte überall spielen können, eben nur nicht in Ungarn, weil das war nicht realistisch. Offiziell ist es schon noch eine deutsch-griechisch-ungarische Koproduktion, aber nur noch 10% der Gelder kamen aus Ungarn.
Du beobachtest ja für uns das ungarische Kino und gerade jetzt nach dem Machtwechsel hat sich ja politisch zumindest einiges dort getan. Heißt das jetzt, dass ein Regisseur wie Palfi bald wieder selbstverständlicher zu Hause drehen kann? Wie ist überhaupt jetzt die Stimmung in der Filmbranche in Ungarn?
Man muss einfach wissen, zurzeit herrscht in Ungarn noch so eine echte Euphorie, auch unter Künstlern, auch unter Filmemachern. Und ich war bei den Wahlen ja in Budapest und habe das erlebt am Wahlabend, nachdem klar war, nachdem Orban seine Niederlage eingestanden hat. Es war Feierstimmung. Es war, als hätte Ungarn dreimal hintereinander die WM gewonnen. Und die Leute haben gefeiert auf der Straße. Und das ist bei Palfi jetzt auch so, wenn er über Politik redet. Auf der einen Seite schimpft er wahnsinnig über die Fidesz. Es nennt sie Faschisten, nennt Orban ein Arschloch. Also da nimmt er kein Blatt vor den Mund. Aber andererseits hat er auch eine Hoffnung, dass jetzt wirklich was Positives entsteht. Und zwar sind es die Gewerke in Ungarn, die dabei sind, ein neues Filmgesetz auszuarbeiten. Er sagt, wir gucken überall hin, wie es andere Länder machen. Vielleicht haben wir demnächst das demokratischste Filmgesetz, aber es ist nicht sicher, dass wir wirklich noch Filme drehen können, weil zurzeit so ein Stillstand ist. Diese Vorgängerregierung, die Fidesz, hat alles Geld geklaut, was sie nur klauen konnte. Am Ende eben auch die Filmgelder. Dadurch ist in Ungarn ewig nichts gedreht worden. Selbst die Hollywood-Produktionen sind nicht mehr da. Und immerhin hat die neue Regierung diesen Tax-Rabatt erstmal wieder neu aufgesetzt. Also man hofft natürlich, dass Hollywood wiederkommt und dass natürlich eben auch die ungarischen Regisseure wieder Filme drehen. Ich bin da ganz optimistisch, aber Palfi meint, das kann auch eine Weile dauern.
Jörg Taschmann stellte uns diesen ganz besonderen ungarischen Tierfilm vor, Lebensansichten eines Huhns, ab Donnerstag im Kino. Danke, Jörg.
Gerne.
Tiere waren in der Filmgeschichte von Anfang an immer mit dabei. Schon bei den ersten Versuchen mit Bewegtbildern untersuchte man zum Beispiel den Lauf von Pferden. Und in den frühesten deutschen Filmen zeigte man Tiere, um schon für den Tierschutz zu werben. Also Aktivismus gehörte von Beginn an zum Tierfilm, genauso wie die technische Innovation. Denn Tiere zu filmen ist immer eine richtige Herausforderung. Bis heute sind Tierfilme übrigens überall zu finden, egal ob im Fernsehen, mittlerweile auch auf den Streaming-Plattformen. Deshalb hat sich Christian Bernd für uns hingesetzt und einmal die Geschichte des Tierdokumentarfilms aufgeschrieben, zwischen technischer Avantgarde und politischem Aktivismus.
Soll nicht wenigstens die Serengeti, dieser letzte Platz der Riesensteppenherden in Afrika, erhalten bleiben, wie Gott ihn erschuf?
Bernhard Grzimek verbindet 1959 seinen Oscar-prämierten Dokumentarfilm Serengeti darf nicht sterben mit dem Appell, die letzten Tierreservate in Afrika zu bewahren. Aktivismus gehört von Anfang an zum Tierfilm. Ab 1902 dreht der Ingenieur Hermann Hähnle Tierfilme, um für den Vogelschutz zu werben. Allerdings sind unter den frühen Tierfilmern oft auch Jäger, was man vielen Filmen auch anmerkt. Das amerikanische Ehepaar Johnson dreht ab 1912 exotische Tierfilme. Auf einer Safari filmt Martin, während Osa einen Löwen herankommen lässt und ihn dann erschießt. Die Johnsons machen den Wildtierfilm weltweit populär. In Deutschland wird der Tierfilm nach dem Ersten Weltkrieg im Kinovorprogramm beliebt und erfolgreiche Tierfilmer wie Ulrich K.T. Schulz drehen auch nach dem Ende der Weimarer Republik nahtlos weiter. In Filmen wie Der Bienenstaat überträgt der NS Ideale von Volksgemeinschaft und Opfertum auf die Insektenwelt. Die Nazis fördern Tierfilme, weil sie sich ideal zur Popularisierung ihrer rassebiologischen Ideologie eignen. Im US-Kino erwacht das Interesse an Tierfilmen erst nach dem Zweiten Weltkrieg. 1953 revolutioniert Walt Disney mit Die Wüste lebt den Tierfilm.
Jetzt stehen sie sich gegenüber. Ein Schauspiel, das nur wenige Menschen bisher gesehen haben. In diesem Kampf geht es bei der Tarantel um die Erhaltung ihres Lebens, bei der Wespe um die Erhaltung ihrer Art.
Der Film inszeniert den Kampf der Insekten spannend und brutal. Zugleich gibt es aber auch lustige Szenen wie den Paartanz von Skorpionen als Square Dance. Die Tiere erscheinen als menschliche Charaktere und sind raffiniert im Rhythmus der Musik choreografiert. Modernste Kameratechnik setzt die Insekten spektakulär in Szene. Technische Innovation gehört seit frühester Zeit zum Tierfilm.
Wenn es technische Neuerungen gibt, sind die Tierfilme immer die ersten, die dabei sind.
Erfunden werden die Neuerungen, so Tierfilmer Thoralf Grospitz, in der Regel zwar nicht von Tierfilmern.
Es ist ja nicht so, dass wir jetzt die Kamera neu erfinden, sondern wir benutzen das, was da ist und versuchen, das kreativ einzusetzen.
Ich hatte eine der überhaupt ersten Drohnen, da waren wir wirklich Vorreiter und haben uns eine Drohne bauen lassen. Wenn es irgendwas gibt, was modern ist, dann haben wir das auch. Da wird schon sehr darauf geachtet von unseren Auftraggebern, weil diese Filme sind ja nicht tagesaktuell, sondern die können halt noch lange gezeigt werden.
Filmtechnische Innovationen nutzt auch der bis zu seinem Tod 1987 berühmteste deutsche Tierfilmer Bernhard Grzimek. Seit den 50er Jahren setzt er den Film für den Tierschutz ein, verfolgt dabei allerdings einen rücksichtslos kolonialen Ansatz. Weil er der Meinung ist, der Serengeti-Nationalpark müsse menschenleer werden, fordert er die Vertreibung der dort seit Jahrhunderten lebenden Maasai. In Serengeti darf nicht sterben zeigt er sie als verantwortungslose Störenfriede.
Sie schlagen die wenigen Bäume und das Buschwerk um die Quellen nieder, so bringen sie die letzten Quellen zum Versiegen und vernichten ihre eigene Zukunft.
Das Wohl der Tiere stellt Grzimek über das der Maasai. Hierzulande gehören seine Tiersendungen zu den beliebtesten Fernsehprogrammen. International werden die Tierfilme der BBC ab den 60er Jahren zum Goldstandard. Galionsfigur gefeierter Naturfilmreihen wie Planet Erde ist bis heute der Tierfilmer David Attenborough.
In Deutschland sind wir natürlich anders aufgestellt als die Engländer von der BBC. Die haben 10-fachen Budgets von uns.
Grospitz dreht seit Jahrzehnten mit seinem Filmpartner Jens Westphalen Tierfilme, zuletzt den vielfach ausgezeichneten Film Orang-Utans, die unbekannten Menschenaffen. Nach wie vor, meint Grospitz, ist das Publikumsinteresse an Tierfilmen riesig, aber weil sie heute unentwegt auf TV-Sendern und bei Streamern laufen, sind die Quoten niedriger.
Der klassische Tierfilm ist ziemlich unter Druck. Es gibt sehr wenig Aufträge, weil ich mache ein paar Interviews, ein paar Tiere in Gefangenschaft. Aber unser Angang ist halt nach wie vor klassische Beobachtung von Tieren wirklich in der Wildnis.
Filmtechnisch hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr viel verändert im Tierfilm, so Grospitz. Vor allem die Drohnentechnik hat die Sehgewohnheiten und die filmische Bildgestaltung revolutioniert. Aber gleich geblieben, meint er, ist die Rolle des Tierfilmers als Aktivist.
Man kann nicht immer so viel Aktivist sein, wie man gerne möchte, würde ich sagen, weil es ist eine Dokumentation, das ist öffentlich-rechtliches Fernsehen und da kann man nicht so vom Leder ziehen. Und die politische Seite kommt dann eher zu kurz. Man ist ein bisschen Aktivist, aber sehr gebremst.
In Grospitz' Film über Orang-Utans ist die Vernichtung des Regenwaldes allerdings zentrales Thema. Dem Kampf gegen den Klimawandel widmet sich inzwischen auch der 100 Jahre alte David Attenborough. Früher erklärte der legendäre Tierfilmer, seine Filme sollen die Schönheit der Natur zeigen und nicht ihre Zerstörung. So würden die Menschen eher für den Umweltschutz sensibilisiert. Mittlerweile sieht er das anders.
Und wir bleiben in der filmischen Tierwelt und wollen weiter nachdenken darüber, wie das Kino Tiere erzählt hat und erzählt. Wir entwerfen also eine kleine Zoologie des Kinos und das mache ich jetzt nicht alleine, sondern zusammen mit Anke Lewicke. Hallo Anke.
Hallo Patrick.
Anke, jetzt kurz zum Aufwärmen. Wie ist dein Verhältnis zum Tier auf der Leinwand?
Naja, auf der Leinwand erstmal würde ich sagen, bin ich mit dem Tier im Fernsehen groß geworden und das waren schon bleibende und prägende Erinnerungen. Also Black Beauty auf dem Rücken dieses tollen Hengstes konnte man ja der Enge des viktorianischen Zeitalters entkommen. Aber ich konnte auch der Spießigkeit der Schlafstadt entkommen, in der ich groß geworden bin. Und Flipper, das waren ja ewige Ferien. Man hatte das ganze Jahr über Badesaison und wenn der Hai kam, war ja der Flipper da. Und ansonsten muss ich sagen, bin ich im Zeitalter des Zeppens, das tut man ja nicht mehr, immer bei dir Tierdokus hängen geblieben. Also das hat mich immer bekommen und vielleicht ja, weil draußen herrscht Chaos und in der Tierwelt gibt es doch immer noch so eine gewisse Ordnung, die man ganz gut nachvollziehen kann, aber das Tier hat dann auch immer wieder ein überraschendes Eigenleben.
Ist vielleicht auch ein guter Ausgangspunkt für uns, wenn wir jetzt vielleicht die Tierdokus, wie wir auch gerade bei Christian Berndt gehört haben, ein bisschen ausklammern, gibt es ja immer sowas wie den künstlerischen Dokumentarfilm und da hat sich viel getan, wenn es darum geht, wie Tiere betrachtet worden sind. Es gab da einen richtigen Festival- und Kassenhit Gunda von Viktor Kosakowski über ein ganz süßes Hausschwein. Ein Film, den übrigens auch der Oscar-Gewinner Joaquin Phoenix mitproduziert hat. Das war wirklich ein weltweiter Erfolg. Wie hast du dir das eigentlich erklärt?
Naja, so in klassischen Tierdokus betrachten wir das Tier doch meistens als Forschungsgegenstand. Die Kamera fängt es von oben ein, kommentiert dessen Verhalten und das Verhalten wird auch noch mit Musik dramatisiert. Und bei Gunda ist das völlig anders. Also erstmal ist der Film in kontrastreichem Schwarz-Weiß aufgenommen. Also das ist schon eine künstlerische Verfremdung, die uns auch so ein bisschen die Augen öffnet. Also die Sau ist nicht rosa, sondern man kann sie genau studieren und wir sehen, wie groß und fein die Borsten zugleich sind. Und wir bekommen hier ja auch die Möglichkeit, das Nutztier in der Umgebung wahrzunehmen, die wir ihm auch vorgegeben haben. Also die Kamera geht quasi auf Schweinshöhe, nimmt dessen Perspektive ein. Wir suhlen uns mit dem Schwein im Schlamm, beobachten es. Es ist eben auch kein Teleobjektiv, also nicht von weit rangezoomt, sondern mit Weitwinkel aufgenommen. Also es gibt eine fast intime Nähe zu der Lebensrealität der Sau. Dann bekommen wir auch noch die Mutterinstinkte mit, wenn die kleinen Ferkel da sind. Und das Tier kann hier einfach in diesem Film um seiner selbst willen existieren. Und dann kommen aber natürlich irgendwann die unheilvollen Motorengeräusche und wir, der Mensch, immer näher.
Wandern wir mal weiter zum Spielfilm. Am Anfang der Sendung haben wir über die Lebensansichten eines Huhns mit Jörg gesprochen. Ein Film, der ja eine Henne durch die Welt voller menschlicher Niedertracht schickt. Da drängt sich ja ein anderer Klassiker auf, Robert Bressons Au hasard Balthasar, also auf Deutsch zum Beispiel Balthasar, nicht nur ein guter Tierfilm, sondern ein großes filmisches Meisterwerk allgemein. Man könnte diesen Film ja als Passionsgeschichte eines Esels beschreiben, ein Tier, das alle Grausamkeiten der Menschen erträgt, ohne sich zu wehren. Welche Funktion hat aber dieser Esel, Anke?
Naja, also Jean-Luc Godard hat ja über diesen Film gesagt, dass er die Welt in anderthalb Stunden erzählt. Und genau so ist es. Und die Welt, unsere Welt, spiegelt sich ja in den großen, traurigen Augen des Esels. Und du hast ja schon gesagt, Passionsgeschichte, er wird weggegeben, geschlagen, ausgenutzt. Das ist ein Leidensweg. Und er ist quasi die geschundene Kreatur und wird aber zum Opfer und Symbol menschlicher Schuld und Gewalt. Und ich finde es dann ganz spannend, nochmal auch jetzt von I.O. zu erzählen, 2022 hat ja der polnische Regisseur Jerzy Skolimowski Oaza Balthasar nochmal neu interpretiert. Und da ist es so ein bisschen anders. Also der Esel lässt die Mystik und Metaphorik des Originals mehr und mehr hinter sich. Und die Welt spiegelt sich nicht mehr in seinen Augen, sondern wir sehen sie durch seine Augen. Und das ist eine verzerrte Welt mit seltsamen Farbtupfern. Man könnte auch sagen, Patrick, eine Welt aus den Fugen.
Das stimmt. Kommen wir aber zu der anderen Funktion, die das Tier meist in den Filmen, in den Spielfilmen einnimmt. Also das Tier als Freund, als Kamerad, als Seelentröster, Stichwort Lassie.
Ja, Lassie, da gibt es auch den tollen Spielfilm von 1943, Heimweh, mit Liz Taylor als elfjähriges Mädchen. Und ich finde es so interessant, dass Hunde eben häufig im Kino auch die Funktion haben, Medium für soziale Realitäten zu werden. Also da sieht man eben eine arme Familie, das Ganze spielt nach dem Ersten Weltkrieg in England. Die müssen eben ihren Lassie verkaufen. Den kriegt dann eben die Figur von Liz Taylor und die kriegt eben mit, der Hund will wieder nach Hause und sie lässt ihn einfach los und der Hund lernt dann eben, ja, der reist durch ein angeschlagenes Land und aber die Leute, die eh nicht viel haben, teilen auch alles noch mit ihm und es ist dann auch so, dass er natürlich auch eine Diebesbande kennenlernt, aber irgendwann ist er zu Hause und das ist alles in so einem satten Technicolor aufgenommen. Und dadurch hat man dann das Gefühl, ja gut, die Natur ist noch in Ordnung, irgendwann ist die Heimat auch wieder in Ordnung. Und da finde ich ganz interessant, Umberto D. von Victoria de Sica, neorealistisches Meisterwerk, funktioniert ganz anders. Also da rettet der Hund zwar sein verarmtes Herrchen vor dem Selbstmord, aber nur damit er auch weiter Geld bekommt, also weiter gefüttert wird. Also das ist ganz schön zu sehen und da ist der Hund wirklich auch, ja, wie soll man sagen, ein Seismograf der menschlichen Verzweiflung, wenn der Mensch nach dem Krieg total verarmt ist.
Zum Schluss, Anke, sollten wir vielleicht noch über unsere Lieblingsfilme sprechen, wenn es um Tiere geht. Ich gehe mal vor, weil eigentlich ist ja jeder Western ein Tierfilm bei diesen vielen Pferden. Aber ich glaube, das Pferd, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, das ist das Turiner Pferd von Bélatar. Ja, auch Ausgangspunkt, weil es geht um das Pferd, das Nietzsche gesehen hat und daraufhin zusammengebrochen ist. Wie ist das denn bei dir, dein tierisches Meisterwerk?
Und mein tierisches Meisterwerk ist die Screwball-Komödien Leoparden küsst man dich, weil der Leopard hier auch so ein anarchischer Störenfried ist. Also er mischt die spießige und akademische Leben von Gary Grant ordentlich auf und Catherine Hepburn ist ja so die Besitzerin und auf einmal, ja, die Figur von Cary Grant suhlt sich dann im Schlamm, verliert die Kontrolle über sein Leben, entdeckt aber auch die Gefühle für Catherine Hepburn. Und das Schöne ist ja, der Film wurde während des Hays Code entstand der. Und da war es ja so, kein Sex, keine sexuellen Anspielungen. Und wenn sie ihn dann fragt, Catherine Hepburn, möchten Sie vielleicht auch einen Leopard? Dann hört man wirklich das erotische Knistern, weil eigentlich fragt sie ihn ja, wollen wir Sex haben?
Eine kleine Zoologie des Kinos, entworfen und kommentiert von Anke Lewicke. Und wir bleiben noch ein wenig im filmischen Zoo und widmen uns jetzt einer Tierklasse, die nicht jedem gefällt, den Arachnida.
Spinnen besitzen drei Lebenszyklen. Zwischen den Zyklen kann es die Spinne anfällig für Gefahren machen. Und für die Spinnen, die das überleben, bedeutet das eine Art von Wiedergeburt.
Spider-Man schwingt seit mehr als 60 Jahren durch New York, aber so sehr wie der neue Film Brand New Day, der seit Donnerstag in unseren Kinos ist, hat sich noch keine Verfilmung dafür interessiert, was eigentlich hinter diesem Superheldennamen steckt, nämlich die Spinne. Es geht diesmal um DNA, um Hormone, um Entwicklungsphasen und um einen Superhelden, der nicht nur gegen Schurken kämpft, sondern gegen den eigenen Körper. Meine Kollegin Anna Wollner hat den Film gesehen. Anna, wir machen ja heute eine Art Tierspezial in Vollbild. Da denkt man erstmal nicht unbedingt an Marvel-Superhelden, aber Spider-Man, der passt ja dann erstaunlich gut hierher.
Ja, ich war selber überrascht. Brand New Day nimmt zum ersten Mal ernst, dass Spider-Man eben nicht nur ein Mensch mit Superkräften ist, sondern ein Mensch, in dem tatsächlich eine Spinne steckt. Das klingt, gebe ich zu, erstmal ein Stück weit banal. Schließlich heißt er seit über 6 Jahrzehnten Spider-Man. Aber bislang war die Spinne ja vor allem ein Symbol. Peter Parker, der konnte Wände hochlaufen, Netze schießen, durch New York schwingen. Das war natürlich mehr Fantasie als wirkliche Biologie. Und hier in Brand New Day wird die Perspektive jetzt ein bisschen umgedreht. Wenn auch sehr überhöht und kryptisch, geht es um DNA, um Mutation und die Lebenszyklen einer Spinne. Es geht um einen Körper, dessen innere Abläufe Peter selbst nicht mehr vollständig kontrollieren kann. Und diese Superheldengeschichte wird beinahe wirklich zu einer zoologischen Erzählung.
Und das ist jetzt neu?
Ne, so neu eigentlich auch nicht, denn schon Stan Lee und Zeichner Steve Ditko, die haben das Anfang der 1960er ja wirklich in dieser Figur angelegt. Damals waren Superhelden ja meist nach Tieren benannt, die Bewunderung hervorrufen. Es gab den Falken, es gab Panther, Fledermäuse. Eine Spinne dagegen war ein Tabubruch, weil das einfach ein Tier ist, das gleichzeitig Faszination und Ekel auslöst. Sie baut filigrane Netze, gilt doch vielen als unheimlich und genau dieser Widerspruch steckt von Anfang an auch in Spider-Man. Er war nie der strahlende Held wie Superman, er war immer auch Außenseiter und Brand New Day erzählt davon, wie sich ein Mensch plötzlich fragt, ob er noch er selbst ist oder etwas anderes in ihm die Kontrolle hat.
Und deshalb dieser Zugang über Hormone und Entwicklungsphasen, die hier so präsent sind.
Na, der Film benutzt dafür ganz bewusst biologische Begriffe. Er spricht nicht über Magie oder kosmische Kräfte. Er spricht wirklich über Mutation, Hormone und verschiedene Lebenszyklen der Spinne. Das ist natürlich eine klassische Identitätsgeschichte. Peter Parker, der befindet sich in einer Übergangsphase. Er ist nicht mehr der Jugendliche aus den ersten Filmen, aber auch noch kein gefestigter Erwachsener. Sein Körper verändert sich schneller als sein Selbstbild. Das kennt jeder. Nur, dass bei Peter eben zusätzlich noch diese radioaktive Spinne mitmischt. Der Film greift eine Idee aus dem Comic The Other auf. Darin entwickelt Peter Parker plötzlich neue, organischere Fähigkeiten. Also nicht mehr der Mensch benutzt die Spinne, sondern die Spinne beginnt den Menschen zu verändern. Und Brand New Day erzählt diese Idee ein Stück weit zurückhaltender. Also geht der Frage nach, wo Peter Parker endet und Spider-Man anfängt. Und es geht weniger um den nächsten Bösewicht als um Identität. Und Tom Holland selbst meint dazu:
The thing that this movie highlights the most is that it's really easy to become lost if you don't have.
Der Film erzählt davon, wie leicht man sich selbst verlieren kann, wenn man keine Gemeinschaft mehr hat, keine Freundschaften, keine Menschen, die einen lieben. Und genau das passiert Peter Parker in diesem Film.
Der Film erzählt also gleichzeitig von Instinkt und Gemeinschaft, von dem Tier in uns und dem Menschen, der versucht, dieses Tier zu verstehen.
Aber wenn man sich jetzt zurückerinnert und genauer hinschaut, da ist ja Spider-Man nicht die einzige tierische, ja, Kreatur im Spider-Man-Universum, oder?
Nee, es ist ja tatsächlich so, dass Spider-Man seit Jahrzehnten auffallend häufig gegen tierische Gegenspieler antritt. Da ist der Scorpion, der auch hier auftaucht. Es gibt Rhino, es gibt den Lizard, der Vulture, der Jackal oder der Schakal, Black Cat und natürlich Dr. Octopus. Spider-Man, der bewegt sich mehr regelrecht in so einer Art Bestiarium. Jedes Tier steht für einen anderen Instinkt. Die Echse für den Rückfall ins Ursprüngliche, Rhino für die rohe Kraft, der Skorpion für Aggression und Gift. Und Peter Parker, der kämpft nie nur gegen diese Figuren, er kämpft auch immer gegen das, was sie verkörpern. Also gegen Aggression, gegen Kontrollverlust, gegen die Versuchung, diesen Instinkten nachzugeben. Und hier im neuen Film wird diese Auseinandersetzung zum ersten Mal nach innen verlegt. Der Gegner sitzt diesmal nicht nur draußen, sondern vor allem auch im eigenen Körper.
Und welche Rolle spielt da New York City als natürlicher Lebensraum für Spider-Man?
Es ist auch so ein Stück weit eine Rückkehr, denn in den letzten Spider-Man-Filmen, da wurde ja alles immer größer. Es gab Multiversen, Parallelwelten, dieses ganze Marvel-Universum und Brand New Day holt Peter Parker wieder zurück auf Dächer, Feuerleitern, Hinterhöfe und Straßenschluchten. Und wenn man den Film unter dem Tieraspekt betrachtet, wirkt New York fast auch wie so ein Stück weit eine Naturdokumentation über ein Tier in seinem natürlichen Habitat. Denn Spider-Man nutzt die Stadt ja wie eine Spinne ihr Netz. Fassaden werden zu Baumstämmen, Hochhäuser zu Ankerpunkten. Und Häuserschluchten zu Jagdrevieren. Er schwingt nicht einfach nur spektakulär durch Manhattan. Er bewegt sich selbstverständlich darin, als wäre diese Stadt nur für ihn gebaut worden.
Ja, aber am Ende geht es gar nicht um die Spinne, oder?
Nee, es geht um das Netz und um das Netz als Metapher. Wir denken bei Spider-Man ja auch immer zuerst an sein Spinnennetz und Brand New Day erzählt von einem anderen Netz, nämlich dem sozialen. Denn um endlich mal zum Inhalt des Films zu kommen, nach den Ereignissen von No Way Home, da kennt Peter Parker niemand mehr. Also keine MJ, seine Freundin, Ken Knight, sein bester Freund. Er hat keine Familie mehr, sein eigentliches Netz, das soziale Netz, ist verschwunden. Aber die Spinne braucht ihr Netz zum Überleben, der Mensch braucht Beziehungen und deshalb finde ich das auch viel spannender, und emotionaler als alle anderen Marvel-Produktionen der letzten Zeit. Nicht, weil Brand New Day größer wäre, sondern weil er sich für etwas interessiert, das Superheldenfilme oft vergessen, dass Identität nicht durch Kräfte oder Gene entsteht, sondern vor allem auch durch Beziehungen. Und das ist hier jetzt weniger eine Geschichte über einen Mann mit Superkräften als über einen Menschen, der versucht, zwischen Instinkt und Gemeinschaft ja seinen Platz zu finden. Und dass ausgerechnet die Spinne dafür zur Leitfigur wird, ist eigentlich eine ziemlich kluge Idee, weil kaum ein anderes Tier so sehr zwischen Faszination und Fremdheit, zwischen Isolation und Vernetzung steht.
Anna Wollner über Spider-Man Brand New Day mit einem spinnenhaft genauen Blick auf den Blockbuster mit Tom Holland und Zendaya, zu sehen seit Donnerstag in den deutschen Kinos. Die unheimliche Grenze zwischen Tier und Mensch ist jetzt unser letztes Kapitel in dieser tierischen Filmstunde. Und diese Grenze lotet ab nächster Woche der finnische Horrorfilm Nightborn von Hanna Bergholm aus. Auf der Berlinale lief der Film im Wettbewerb und erzählt von einer jungen Familie, John und Saga. Sie Finnen, er Brite, gespielt übrigens von Harry Potter-Star Rupert Grint. Und beide haben gerade ihr erstes Baby zur Welt gebracht. Doch die frischen Eltern finden dieses Baby, das gerne rohes Fleisch isst, etwas unheimlich.
Wissen Sie, jedes Baby ist anders. Er ist wirklich außergewöhnlich gut entwickelt. Und erstaunlich groß für sein Alter. Er ist wirklich sehr muskulös.
Wie ein Affe. Ja, als er geboren wurde, hat er Haare auf dem ganzen Körper.
Das ist total normal.
Er hat mein Blut getrunken.
Ein Ausschnitt aus Nightborn, der nicht nur Mutterängste neu testet, sondern auch nach dem Tier im Menschen sucht. Vor der Sendung konnte ich mit Regisseurin Hanna Bergholm sprechen. Sie war mir aus Finnland zugeschaltet und ich konnte sie fragen, wieso sie ihren Film als Märchen nur für Erwachsene bezeichnet.
Well, for grown-ups meaning there is not a children's story.
Nun, für Erwachsene heißt zunächst, dass es keine Kindergeschichte ist. Die Geschichte funktioniert eher wie ein altes Märchen. Auch Märchen erzählen ja von ganz realen, aktuellen Dingen. Nur eben so, dass sie zeitlos werden. Ich habe dabei immer an die Gebrüder Grimm gedacht. Und dann kommen in Nightborn eben auch Elemente hinzu, die man als Fantasy bezeichnen könnte.
Und wie viel von dem Film stammt aus ihrem eigenen Leben, daraus, dass sie selbst Mutter geworden sind?
Well, the whole story really started, well, partly from my own experience when I became a mother myself.
Die ganze Geschichte hat tatsächlich zum Teil in meiner eigenen Erfahrung ihren Ursprung. Als ich selbst Mutter wurde, haben mich all diese sogenannten verbotenen Gefühle überrascht. Wenn mein Baby lange geweint hat, spürte ich so eine Wut auf das Kind und wusste gar nicht, wohin mit all diesen Gefühlen. Also fing ich an, mit vielen anderen Eltern zu reden, mit Frauen und mit Männern, über das, was sie erlebt haben. Eine Sache, über die ich nachzudenken begann, war die körperliche Seite des Mutterseins. Denn nach der Geburt machen manche Frauen ganz traumatische Veränderungen an ihrem Körper durch. Der Körper kann regelrecht zerbrechen, so wie es bei unserer Hauptfigur Saga passiert. Und damit soll man dann einfach klarkommen und weitermachen. Ich habe also überlegt, wie begegnet man diesem neuen, fremden Körper? Und wie begegnet man seinem Kind, wenn man das Gefühl hat, dieses Kind hat mich zerbrochen? All das habe ich aus dem echten Leben genommen und in die Geschichte hineingelegt. Ich habe auch mit vielen Männern gesprochen und ziemlich viele sagten, sie hätten sich im Gesundheitssystem vergessen gefühlt. Niemand habe sie gefragt, wie es ihnen eigentlich geht. Auch solche Dinge wollte ich unbedingt in diese Geschichte einbringen.
Und Sie zeigen ja auch die Geburt des Kindes fast in Echtzeit in dem Film. Das ist ja etwas, was das Kino gerne auslässt. Warum wollten Sie diesen Vorgang so explizit zeigen?
Ja, weil ich anfing zu denken, wie seltsam es ist, dass es im Film offenbar in Ordnung ist, das Töten von Menschen zu zeigen. Wir sind es ja gewohnt, jede Menge Blut im Film zu sehen, durch Kugeln zum Beispiel. Aber nicht das Blut, das mit einer Geburt zu tun hat oder mit der Menstruation. Das zeigen wir nie. So vieles am weiblichen Körper ist ein Tabu. Und da habe ich mir gedacht, warum nicht zeigen, wie ein Baby zur Welt kommt? Warum sollte es also nicht in Ordnung sein, zu zeigen, wie Menschen geboren werden?
Ein großer Teil von Nightborn, der spielt ja im finnischen Wald. Was bedeutet der Wald für diese Geschichte und was ist das Besondere an der Beziehung der Finnen zum Wald?
Well, in Finnland,
Nun, in Finnland gab es früher all diese Mythologien von Kreaturen und allen möglichen Wesen, die im Wald lebten und gewissermaßen Teil des Waldes waren. Ein paar dieser Mythologien habe ich in die Geschichte übernommen. Für die Finnen war der Wald ja immer eine Art Zufluchtsort. In amerikanischen Filmen zum Beispiel ist der Wald fast immer etwas Bedrohliches. Für uns Finnen ist er eher so etwas wie ein Zuhause. Allerdings muss ich sagen, diese Verbindung zum Wald haben wir heute vielleicht ein bisschen vergessen. Wir sehen ihn eher als Industrie. Man holzt ja den ganzen Wald ab. Und so behandelt dieser Film auf subtile Weise auch unser Verhältnis zur Natur und die Vorstellung, dass wir sie kontrollieren können.
Aber können wir das? Also gerade bei Saga im Film ist es ja so, dass sie im Wald und in der Natur Dinge sieht oder etwas spürt, das wir nicht spüren. Was ist das vielleicht? Ist das ein Gefühl von Zuhause?
Ja, ich glaube, für sie ist es so, dass sie sich im Wald mehr zu Hause fühlt und wirklich sehr mit ihm verbunden ist. Und ihrem Kind scheint es genauso zu gehen. Vielleicht haben die beiden etwas an sich, dass sie sich im Wald mehr zu Hause fühlen lässt als unter Menschen. Naja, manche von uns sind eben so. Und dass sie bestimmte Dinge im Wald sieht, dazu gibt es in Finnland ein Sprichwort, das auch im Film vorkommt. Der Wald antwortet so, wie man in ihn hineinruft. Im Grunde ist das ein Echo. Aber er meint auch, wie wir mit anderen Menschen umgehen, so gehen sie dann mit uns um. Und wir neigen ja dazu, uns überall Gesichter vorzustellen. Man sieht menschliche Formen in Bäumen, man sieht sie in Wolken. So dichten wir dem Wald ganz leicht etwas an, aber eben auch anderen Menschen. Es ist manchmal wirklich schwer, einem anderen Menschen so zu begegnen, wie er wirklich ist. Wir sehen sehr leicht nur unsere eigenen Erwartungen in den anderen. Und auch davon handelt mein Film.
Und wie haben Sie eigentlich über den Look des Films nachgedacht, über die Farben, über die Bilder? Hatte die Natur da auch einen großen Einfluss?
Ich wollte die Farbpalette dieses Films wirklich aus dem Wald nehmen. Es gibt also diese erdigen Waldtöne. Und die einzige rote Farbe, die man sieht, ist Blut. Ich wollte die Geschichte wirklich aus Sagas Perspektive erzählen. Alles, was wir sehen, ist so, wie sie es erlebt. Da ist dieses schöne Haus ziemlich heruntergekommen, aber ganz schnell renoviert. Sie legen einfach einen Teppich über die morschen Dielen. Alles andere wird rasch geflickt. Und das Entscheidende ist, egal was sie tun, wir sehen nie nach draußen. Aus dem einen oder anderen Grund bleibt der Blick immer drinnen. So entsteht dieses Gefühl, im Haus gefangen zu sein. Und genau das empfindet auch Saga. Und ein weiteres Element ist, dass sie dieses Kinderzimmer so eingerichtet hat, dass es ihr Ideal davon verkörpert, wie die Zeit zwischen Mutter und Kind sein sollte. Aber es ist so übertrieben, dass es unmöglich scheint, diesen Traum jemals zu erfüllen.
Wir können zwar nicht zu viel über dieses Kinobaby verraten, aber soweit ich weiß, war es kein CGI-Effekt. Das kam also nicht aus dem Computer, sondern war eine Art Puppe am Set. Warum war Ihnen das wichtig?
Zunächst einmal wusste ich, dass ein echtes Baby nicht all die Dinge tun kann, die nötig waren. Und ich wollte wirklich, dass dieses Baby sich auf eine ganz besondere Art bewegt. Ich wollte das Gefühl erzeugen, dass mit diesem Baby etwas nicht stimmt. Und ich wollte dafür keine digitale Figur, denn man sollte spüren, das ist ein echtes Baby. Das kann man anfassen. In vielen Szenen hatten wir deshalb verschiedene animatronische, ferngesteuerte Puppen, die von 5 Puppenspielern mit Stangen bewegt wurden. Die steckten in ganz schwierigen Positionen rund um die Schauspieler herum. Und für manche Momente hatten wir dann auch echte Babys. Wichtig war, wir sehen eigentlich nie viel von dem Baby, immer nur Ausschnitte. Denn ich wollte das Publikum genauso im Ungewissen lassen wie die Eltern im Film. Stimmt da etwas nicht mit dem Baby? Oder doch? Wir sehen etwa, dass es behaart ist oder lange Fingernägel hat. Aber immer so, dass es natürlich und normal sein könnte. Ich wollte dieses Gefühl haben, sich am Rand zu bewegen. Ist es ein Baby oder was anderes? Ist das möglich oder nicht?
Hanna Bergholm, Regisseurin des Spielfilms Nightborn, der Donnerstag in die deutschen Kinos kommt. Und damit geht Vollbild für diesen Samstag zu Ende. Nächste Woche, da hören wir uns live aus der Schweiz vom 79. Internationalen Filmfestival von Locarno und besuchen dort das vielleicht berühmteste Nepo-Baby des europäischen Kinos, Isabella Rossellini. Ich freue mich schon sehr drauf und hoffe, dass Sie dann auch wieder dabei sind. Für heute sagt Patrick Wilinski vielen Dank fürs Zuhören.